Und auch ja, herzlich willkommen an alle, die hier im Internet zuhören bei der Predigt. Chosh Hamadit für unsere ja, Geschwister auch ja, aus dem Iran. Laskavo Prosimo auch für unsere Schwestern aus der Ukraine. In den Medien, da werden wir in diesen letzten Tagen ja von Bildern überhäuft, überflutet, von Krieg und Terror, von Dingen, ja, die wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen können. Und diese Bilder, die rufen Gefühle in uns hervor, weil wir Menschen sind. Zorn, Hass, Empörung. Aber solche negativen Gefühle, die machen die Situation ja nicht besser, die helfen nicht wirklich. Und dann gibt es noch die anderen Bilder in den Medien. Neben den schlimmen Bildern erreichen uns Bilder von großer Solidarität, von Menschen, wo andere ja ihr Herz öffnen, ihr Haus öffnen für die Not der Welt. Die Ukrainer, die im Land geblieben sind, die halten zusammen, so sehen wir das hier im Fernsehen und im Internet. Und die teilen das Wenige, was sie haben, und ermutigen sich, durchzuhalten in einem Kampf David gegen Goliath. Und für die geflüchteten Ukrainer, da öffnen Menschen in Europa, in den Nachbarländern, auch hier in Deutschland, auch bei uns, in einer ungeahnten Weise ihre Herzen. Und das zeigt, da ist einerseits die große Not, aber die große Not, die entwickelt auf der anderen Seite auch etwas Großartiges, eine tolle Sache, die wir Menschen in uns tragen, nämlich Mitgefühl und Hilfe, Barmherzigkeit. So eine Not kennen wir hier in Deutschland schon lange nicht mehr. Der Krieg ist lange vorbei, immer weniger Menschen gibt es, die das noch selber erlebt haben. Und damit fehlen uns auch diese berührenden Bilder der Anteilnahme, wo Menschen zusammenhalten, das Beste draus machen. Der Wohlstand und der Individualismus, der damit einhergeht, die führen zu einer Binnensicht. Und dafür habe ich hier vorne mal 2 Zollstöcke hingelegt. Zwei Zollstöcke. Und so ist es bei uns in Deutschland ganz oft, dass wir als Deutsche sagen, das ist mein Leben. Ich habe so einen Schutzschirm da drumherum. Das ist so meine Privatsphäre, sagt man. Und alles, was hier drin in meinem Leben ist, bei Michael Fritz, das gehört zu mir. Und alles, was da draußen ist, das ist bei den anderen. Ingrid, magst du dich mal da hinstellen? Geht das mal als Test? So schön weit weg. So, jetzt haben wir Ingrid eingekreist und mich eingekreist. Und so sind wir in Deutschland ganz oft, dass wir sagen, das geht mich doch nichts an da drüben. Ich soll Ingrid doch nach ihrer Fasson selig werden. Das ist ja eine Erfindung vom alten Fritz, also einem richtigen Brandenburger. Ja, der andere Mensch, der kümmert mich nicht. Ich kümmere mich um mich, du um dich. Und damit bleiben deine Sorgen, Ingrid, und meine Sorgen, meine Sorgen. Und wir leben nebeneinander her und wir sind voneinander abgeschirmt. Meine Lebensziele, meine Freude ist meine Freude und deine Lebensziele und deine Freude sind deine Freude. Und deine Sorgen bleiben gefälligst auch deine Sorgen. So ist es ganz oft. Und das hat Gründe, die wir heute ein bisschen angucken möchten. Ja, du darfst wieder an den Platz gehen. Nimm den Zollstock ruhig mit, dann bleibst du eingekesselt. Wir wollen aus der Bibel lernen, warum das nicht gut ist, wenn wir so individualistisch leben und wie wir aus diesem Kreis heraustreten sollen, aus unserem eigenen Leben, wie wir die Not des anderen zu unserer Not machen. Und dazu will ich heute darüber predigen, was die Bibel dazu sagt. Da geht es also um Wahrheiten, um Grundsätze, die in Gottes Wesen verankert sind. Und das erste ist schon diese Wahrheit, das Mitleid, das entspricht Gottes Wesen, seiner Persönlichkeit, seinem Charakter. Gott ist die Liebe, lesen wir im Neuen Testament. Und Liebe, das ist ein Begriff, der gehört zu einer Beziehung. Da muss ein Mensch A oder eine Person A ja Liebe weitergeben an Person B. Gott ist die Liebe und die Liebe Gottes, die besteht nicht nur in frommen Worten. Der hat nicht gesagt, ach ihr Menschen, ihr geht ja da alle vor die Hunde, das ist mir egal, ihr habt es ja so gewollt. Ich bin hier im Himmel und ihr seid da drüben auf der Erde. Nein, Gott ist aktiv geworden. Er hat seine Komfortzone, obwohl er nicht musste, verlassen. Er hat Menschen, ist auf Menschen zugegangen. Das lesen wir im Alten Testament. Das Volk Israel, Gott hat es gerufen, berufen und hat gesagt, ich möchte mit euch zu tun haben. Wir sind nicht voneinander isoliert, wir sind Bündnispartner. Und dann hat Gott gesagt, ich habe euch so sehr lieb, ich führe euch, ich rette euch aus der Sklaverei in Ägypten, aber ich gebe euch auch noch was an die Hand, damit ihr nicht wieder in neue Sklaverei kommt. Ich gebe euch meine Gebote, die Gesetze, die 10 Gebote als Orientierung, damit euer Leben gelingt. Ich zeige euch damit meine Liebe, so als wenn er einen Blumenstrauß ja immer wieder dem Volk Israel gegeben hat. Und die haben dann trotzdem ihr eigenes Ding immer wieder gemacht und sich aus der Beziehung von Gott entfernt. Und dann war das Nächste, was Gott gezeigt hat, dass er mitgelitten hat bei diesem Volk. Er hat sie begnadigt. Er hat nicht gesagt, so, ihr habt es einfach nicht drauf und deswegen zerstöre ich euch, sondern immer wieder hat er ja große Gnade gezeigt. Durch die Opfer, die im Volk Israel waren, im Alten Testament, konnte die Beziehung immer bereinigt werden. Und dann hat Gott weitergemacht. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann lesen wir von Jesus Christus, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er selbst Mensch geworden ist. Er ist rausgegangen aus seiner Komfortzone, ist Mensch geworden, zerstörbar geworden, verletzlich geworden, um uns Menschen nahe zu kommen, damit unsere Sorgen, unsere Freude ja nicht unser eigenes Ding sind, sondern wir es teilen können mit dem ewigen Gott. Wir haben einen Gott, der liebt und der das Wohl von uns Menschen sucht. Und nun kommt die zweite ganz wichtige Wahrheit für jeden, der sagt, ich bin Christ, ich möchte es so wie Gott machen. Dann sollen wir auch als Christen Anteil nehmen am Leben der anderen. Nicht sagen, du hast da dein eigenes Leben, du hast da deinen eigenen Kreis, ich habe meinen Kreis und wir kümmern uns nicht umeinander. Sondern wir sollen, so wie Gott, Anteil nehmen am Leben anderer. Und wir müssen das lernen, wir müssen uns das vornehmen, weil es immer etwas kostet, das eigene Leben, ja, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wir sollen lernen, so wie Gott zu lieben, Gott im Himmel und unseren Nächsten, den wir sehen. Und das eben so, wie Gott es gemacht hat. Gott hat nicht nur fromm dahergeredet, er hat eingegriffen in die Geschichte Israels. Er hat Könige auch abgesetzt, auch feindliche, Herrscher hat er abgesetzt. Selbst der König Nebukadnezar von Babylon musste dann Gras fressen wie ein Tier, weil er verrückt geworden ist, weil Gott ihn gestraft hat. Im 1. Johannesbrief im Neuen Testament, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 17, da stehen ein paar sehr kostbare Worte, wie wir das tun können, aus unserer Komfortzone heraustreten. Dort sagt Johannes, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und er sieht seinen Bruder darben und er schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und wir können unser Herz vor ihm, vor Gott auch zum Schweigen bringen. Wir können also unseren Frieden damit haben, wenn wir teilen. Tätige Liebe wird hier von Johannes mit Wahrheit gleichgesetzt. Wir reden nicht nur, sondern wir tun auch das, was der Liebe entspricht. Alles andere ist toter Glaube, alles andere ist Heuchelei, dass wir dem anderen Gutes wünschen, aber nicht das, was wir tun können, auch wirklich tun. Und das ist ein großes Projekt, denn als Menschen, da sind wir das eben gewohnt, ja eben in unserem eigenen Kreis nochmal zu bleiben, in unserem eigenen Horizont, da, wo wir uns sicher fühlen, da, wo wir nicht viel riskieren müssen, da, wo wir alles kennen. Die Brandenburger, die sind ein recht rauer Menschenschlag. Liegt vielleicht an unserer Geschichte hier in Brandenburg. Wir müssen hart sein, wir müssen durchziehen, unsere Projekte meistern. Und manchmal sind wir eben hart uns selber gegenüber und wir lassen uns das nicht anmerken, wenn uns was wehtut. Ein Brandenburger zeigt nicht unbedingt gerne seine Schwächen und schon gar nicht wollen wir Brandenburger jammern. Zumindest in meiner Verwandtschaft hier in der Uckermark ist das so. Und ich merke dann, wie mir persönlich das auch schwerer fällt, mich in die Probleme eines anderen reinzufühlen, weil ich sage, davon ausgehe, na, der muss ja, der darf, fängt doch wohl nicht an zu jammern hier, der wird ja wohl klarkommen. Und dabei ist das Mitgefühl sogar ein Teil meines Berufes, wenn man so will, sonst bin ich mal ganz schlecht aufgestellt. Also ich merke, Mitgefühl muss man lernen, sich immer wieder vornehmen, immer wieder sagen, hey, es geht nicht um mein Leben, dass ich hier nur zufrieden bin, sondern es geht darum, dass die anderen das Leben gelingt, dass da, wo sie Sorgen haben, ihre Sorgen ich auch zu meinen Sorgen mache, aber wo die Freude ist beim anderen, dass ich mich da auch mitfreue und die Freude dadurch verstärke. Was sagt denn die Bibel? Wie können wir denn Anteil nehmen am Leben eines anderen Menschen, wenn wir das lernen wollen? Das allererste ist Augen benutzen, und zwar hinsehen. Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 3. Da steht von Paulus geschrieben, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Na, tu nichts aus Eigennutz und um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Der andere mit seinem Lebenskreis, mit seinem Leben, mit seinen Problemen und Freuden, der soll höher geachtet werden als mein eigenes Leben. Ich sehe den anderen an, ich schaue, wie geht's ihm denn? Freut er sich oder hat er gerade Not? Den Blick, den muss Gott uns schenken, diesen Blick der Liebe, der sagt, der andere ist wertvoll, er ist von Gott geliebt. Achten wir weniger auf unsere eigene Welt, unsere eigenen Probleme, diesen engen Kreis, der sich in unserem Zollstock hier abspielt. Blicken wir mehr über den Tellerrand. Dreh dich doch mal um hier im Gottesdienst. Guck mal so ein bisschen rum und sieh, hier sind Menschen. Jeder Einzelne ist ein Mensch, der von Gott geliebt ist, einzigartig geliebt ist. Für jeden einzelnen Menschen, der hier sitzt, für jeden Menschen, der da draußen vorbeifährt und vorbeigeht, ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen und er hat sein Leben gegeben zur Erlösung für jeden Einzelnen aus Liebe, aus Mitgefühl, weil er wusste, ohne dieses Opfer haben wir keine Chance, in Ewigkeit mit dem Vater zusammen zu sein. Würdest du dich für den Menschen, den du hier siehst, links und rechts und hinter dir und vor dir, würdest du für den anderen ins Feuer gehen, so wie Jesus das getan hat? Würdest du ihm helfen, ihr helfen, wenn sie nach dem Gottesdienst auf dich zukommen und sagen, du, ich habe ein Problem? Wenn sie ihren Lebenskreis öffnen und sich verletzlich machen und sagen, du, ich komme nicht mehr klar mit der Welt, das ist mir alles zu viel. Du, mein Konto ist kaputt, ich hatte keine Ahnung, ne? Aktien in Russland oder so, ne? Dann ist vorbei und ist tatsächlich vorbei. So, also, wenn wir nicht hinschauen, wenn wir den anderen nicht in den Blick bekommen, dann sehen wir nicht in die Augen, ob er traurig ist oder hoffnungsvoll, ob sie müde ist von den Sorgen der letzten Zeit, ob die Hoffnung vielleicht verloren gegangen ist, die Lebensfreude, ob die Einsamkeit vielleicht auch zunimmt und man einfach nicht mehr kämpfen will, weil man nicht mehr kämpfen kann. Lernen wir, so wie Jesus, Menschen anzusehen, in den Blick zu nehmen, von uns wegzugucken zum anderen und das Wohl des anderen zu achten. Der andere ist so unendlich kostbar. Wenn Gott mich liebt, dann liebt er den anderen auch. Und zweitens können wir dann was anderes tun. Wir können aktiv werden, denn das Hingucken allein reicht ja nicht. Zu sagen, ach ja, dir geht's aber schlecht. Ach ja, ist so. Hast du Pech. Das nächste ist hingehen. Jetzt gehe ich mal zu Ingrid einfach mal symbolisch hin. Okay, Ingrid? Hingehen, mal in den Arm nehmen, mit und ohne Maske. Ja. Ne? Liebe besteht nicht in Worten, sondern Liebe muss nahe kommen. Im Römerbrief sagt Paulus in Kapitel 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid dabei, steht nicht von draußen, sondern geht hinein in die Situation. Im Predigerbuch steht, besser ist es, wenn man da ist, wo getrauert wird, als wo nur Party ist. Weil da, wo getrauert wird, da ist man wirklich auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Da sind Menschen ehrlich, da bekommen sie mit, dass das Leben kein Ponyhof ist. Wir sind hier noch nicht im Himmel, da geht's mal hin, aber jetzt noch nicht. Jesus ist ein wunderbares Beispiel. Er ist Menschen immer wieder nahe gekommen. Es zählt nicht nur, was Jesus gesagt hat, sondern was er gelebt hat. Seine Worte und seine Taten, die waren eins. Jesus, der hat Party mitgefeiert, Hochzeit zu Kana, da war er dabei, hat sich gefreut, hat die Liebe anderer gefeiert, auch wenn er selber alleinstehend war. Jesus, er kommt in Berührung mit den Schwachen, mit den Kranken, den Ausgestoßenen. Aber den Nächsten zu lieben, das hat eben bei ihm diese Bereitschaft erfordert, Lasten mitzutragen, das Leben des anderen höher anzusetzen. Zu sagen, die Freude und die Not des anderen geht mich was an. Manchmal da laufen Menschen selber in die Sackgasse. Sie laufen in die Irre, sie sündigen, sie laufen gegen die Wand, sie holen sich eine blutige Nase. Das kennen wir alle auch. Aber auch diese Menschen, ob die Schuld nur oder die Situation selbst verschuldet ist oder man Opfer ist von einem anderen Land, was einen angreift, von einem Nachbarn, der einem keinen Frieden lässt, egal ob selbst verschuldet oder nicht, ich kann diesen Menschen nahe kommen und verstärken, unterstützen, trösten und ermutigen. Durch uns als Christen will doch Jesus in diese Welt hineinwirken. Paulus sagt, wir sind sein Körper, wir sind seine Füße, seine Hände, wir sind die, die hier doch vor Ort sind, seine Botschafter. Und wenn wir nur dastehen und Menschen bemitleiden und nicht das tun, was wir tun können, wie bleibt die Liebe Gottes in uns? In Deutschland haben wir ein Problem mit Nähe und das nicht erst seit Corona. Denn es gehört viel dazu, sich verletzlich zu machen, Nähe zuzulassen, Gefühle zuzulassen. Es gab Generationen vor uns, es gibt Familien, wo keine Gefühle, keine guten Gefühle Platz hatten, wo man sich nicht gekuschelt hat, wo die Kinder keine Liebe bekommen haben, sondern funktionieren mussten wie die Orgelpfeifen. Alle 10 Kinder mit raus auf den Acker helfen. Ne? Und nicht irgendwelche, oh, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Wenn wir uns verletzlich machen, können andere hinter meine Fassade gucken. Und dann sehen sie meine Fragen und Lebensprobleme. Sie erkennen mich als Mensch, der ich wirklich bin, wenn ich mal ehrlich bin. In Deutschland sind die Menschen eben schon vor Corona, haben die sich die Zäune umgebaut. In Deutschland gibt es jede Menge Zäune, in anderen Ländern gibt es das gar nicht. In Deutschland gibt es jede Menge Gesetze und Nachbarschaftsstreit. In anderen Ländern gibt es das gar nicht. Fahr mal nach Schweden hin, Ja, da kann jeder überall machen, was er will, und die freuen sich, dass sie mal einen anderen Menschen sehen. Eine ganz andere Kultur. In Deutschland haben wir also dort an diesem Punkt zu lernen, Menschen nahe zu kommen. Viele grenzen sich ab und lassen da keinen mehr durch. Und in der letzten Zeit, den letzten Jahren, ist das Arbeitsleben auch immer komplizierter geworden, immer belastender. Und viele schleppen sich dann am Wochenende noch nach Hause und sagen, ey, Tür zu, ich brauche jetzt keine Beziehung mehr. Und das geht bis hinein in unsere Gemeinden, dass dann manche sagen, nee, Gottesdienst ist mir zu stressig und ich muss mal ausschlafen und sonst wie. Aber diese Nähe ist ein Gebot, ein Vorbild von Jesus. Er möchte, dass wir Nähe zeigen und Beziehung pflegen, auch wenn es herausfordert. Wenn wir andere von unserem persönlichen Leben ausschließen, dann bleiben wir mit uns allein. Und dann haben wir keinen, der mit uns lacht und mit uns weint. Wenn wir nicht die Nähe anderer suchen, im Gottesdienst, in der Bibelstunde, im Hauskreis, ja, dann leben wir ja doch als Einzelkämpfer. Was macht denn das dann für einen Sinn mit Gemeinschaft? Das Leben wird unendlich arm durch den Reichtum, den wir uns in unserer eigenen Welt aufbauen, den wir um uns selber häufen und den wir nicht weitergeben. Wir werden dadurch arm. Und deshalb machen wir es lieber wie Jesus, der sich einfach mal frech bei Zachäus eingeladen hat, der in das Leben eines anderen hineingetreten ist, der immer wieder Menschen angesprochen hat. Du, kann ich dir was Gutes tun? Was willst du denn, dass ich dir tue, im Luthertext? Ja, was ist denn dein Problem? Bitte mich doch, vielleicht kann ich was tun. Jesus, der gelehrt hat, wenn dich einer bittet, mit ihm eine Meile zu gehen, dann gehe zwei. Trag die Lasten anderer mit und du wirst sehen, dass da Freude dabei ist, dass da Gemeinschaft entsteht, dass da die Liebe Gottes auch mit dir ist und dich unterstützt. Dann haben wir einen dritten Weg, damit es ganz praktisch wird, mit dem Anteilnehmen, praktische Hilfe. Je mehr ich meinen Nächsten in den Blick bekomme, dort in seinem Lebenskreis, je mehr ich mit dem anderen Nähe erlebe und mit ihm zusammen bin, desto mehr erkenne ich erst, was der Mensch wirklich braucht. Manchmal wissen die Menschen gar nicht, was sie brauchen, ja? Da kommt man in eine Wohnung rein und manche Leute haben nicht so einen Ordnungssinn. Und dann sage ich, oh, Hilfe, wie sieht's denn hier aus? Und wenn man dann einfach sagt, ey, kann ich dir mal helfen, wir räumen mal ein bisschen auf, wir schmeißen mal den ganzen Plunder raus, wir malern jetzt mal dein Zimmer, das hat 20 Jahre lang keine Farbe gesehen, ja, das stinkt ja wie Huberts, jetzt lüften wir erstmal, ja, dann kann man ganz praktisch eingreifen und der Mensch sagt, oh, ein ganz neues Leben, was ich hier spüre. Wahrhaftige Liebe tut das, was dran ist. Und in der Bibel haben wir so ein paar Beispiele. Da gab es damals auch Menschen auf der Flucht. Und das waren oft auch Christen, die verfolgt wurden wegen ihrem Glauben. Und es gab im Orient sowieso dieses Gebot der Gastfreundschaft. Aber Paulus sagt es an vielen Stellen in den Briefen immer wieder, seid gastfreundlich, vergesst die Gastfreundschaft nicht. Weil die Menschen hatten keine Unterkunft, die hatten auch kein Geld mehr für irgendeine Herberge und die hätten da wahrscheinlich auch keinen Aufenthaltsstatus gekriegt. Gastfreundlich, wenn wir unsere Tür öffnen, unser Herz öffnen. In meiner Kindheit, als ich aufgewachsen bin in Templin, haben meine Eltern fast jeden Sonntag Menschen aus der Gemeinde eingeladen, Jugendliche, Alleinstehende, zum Mittagessen. Wir hatten immer wen anders noch da. Ich bin so aufgewachsen damals. Lernen wir doch wieder unsere Häuser auch zu öffnen, laut Corona-Vorschrift darf man das sogar, wieder mal einzuladen, andere zu verwöhnen, zu sagen, was, du hast noch nie Lachs und Kaviar gegessen, das müssen wir ändern. Trost und guter Rat ist das Nächste. Mitleid bedeutet, dass wir die trösten, dass wir Tränen abwischen. Es sterben immer wieder auch Menschen, es gibt Verluste, es gibt Beziehungen, die zerbrechen. Und es tut so gut, wenn man zum Beispiel gerade einen Bruch in der Beziehung hat. Es tut so gut, wenn man gerade so große Sorgen hat, die man nicht selber schafft, wenn da ein anderer kommt und tröstet und einfach da ist und Verständnis zeigt, so gut er es eben kann. Und guter Rat, manche sind überfordert mit der Steuererklärung oder ganz praktischen Sachen. Ich zum Beispiel, deswegen habe ich einen Steuerberater. Aber manchmal gibt es ja auch ganz einen praktischen Rat, wie gehe ich denn jetzt mit dem Smartphone um? Wie finde ich die Homepage von unserer Gemeinde? Ja, dass man da das gemeinsam nochmal übt und sagt, hier, das ist doch kein Problem. Und oft ist es eine Freude, wenn man weiterhelfen kann und guten Rat gibt. Finanzielle Unterstützung gibt es in der Bibel auch ganz oft. Der Paulus, der hat ja selber gearbeitet, hat also auch schon Geld verdient, aber wenn er eine Not in der Gemeinde gesehen hat und wenn er im Gefängnis war und nicht arbeiten konnte, dann hat er auch die Unterstützung von Gemeinden genossen. Sie haben dann das, was sie an Geld hatten, dort zur Verfügung gestellt. Und ob das wenig ist oder viel, ist erstmal nicht wichtig. Sondern wichtig ist, dass es ehrlich und von Herzen ist und dass ich das Geld, was ich gebe, gebe, weil ich einem wirklich es Gott zurückgebe und weil ich einem Menschen helfen möchte. Und wenn da eine große Not ist, gebe ich eben mehr und bei einer kleinen Not eben nicht so viel vielleicht. Die Versorgung der Schwachen ist ein ganz Kernelement der frühen Gemeinde gewesen. Die haben sich um die Schwachen, um die Frauen, um die Kinder, um die Sklaven gekümmert. Als solchen waren im Römischen Reich, haben die Römer gesagt, nur die Stärksten überleben. Ja, und die, die krank sind in der Seuche, haben halt Pech gehabt. Also das war richtiger Darwinismus. Aber die Christen haben gesagt, dieses Kind, der Kranke, der Kriegsversehrte, der ist wertvoll in Gottes Augen. Und deswegen kümmern wir uns als Gemeinde um diese Menschen Diakonie. Und dann haben wir noch einen vierten Weg, den ich heute mit euch anschneiden möchte, um Anteilnahme zu zeigen, den eigenen Kreis des Lebens zu verlassen und sich auf andere einzulassen. Und das ist Fürbitte tun, beten. Wenn ich meinen Nächsten sehe, wenn ich das tue, was ich tun kann, dann werde ich an meine Grenzen kommen. Ich habe nicht unbegrenzt Zeit und Nerven und Geld und Kraft. Aber als Christ bin ich nie allein, denn ich habe himmlische Verstärkung. Dann wird Gott, ja, dann kann man Gott anzapfen, als wenn so hier der Sprit ist teuer und knapp und Gott ist so ein großer Tankwagen und ich hole den Benzinschlauch vom Himmel und sage, Gott, bitte komm hier, nimm den Benzinschlauch und ich verbrauche Gottes Segen nicht und pumpe das alles in mein Leben rein, sondern ich nehme den Benzinschlauch Gottes und gebe ihn weiter zum Nächsten. Und tanke dort und bete und sag, Gott segne diese Menschen, segne die Familien, wo auch die Männer jetzt in der Ukraine kämpfen müssen. Segne ja die Menschen, die dort Opfer sind von Gewalt und Terror. Segne sogar die Soldaten auf der feindlichen Seite, die oft ja gezwungen werden in so einen Krieg, die gar nicht wussten teilweise, was da läuft. Regiere du. Setze da den Putin ab. Kümmer dich. Wenn wir beten, dann ist das eine unendliche Macht, die Gott dort auch zur Verfügung stellt. Er lässt sich nicht, wir können da nicht unsere eigenen Ziele durchsetzen. Wir können nur bitten. Beten heißt bitten. Und Gott erhört leider auch nicht jedes Gebet, so wie wir das wollen. Aber wenn wir Gottes Kraft und seine Weisheit und seine Hilfe nicht in Anspruch nehmen und nicht weitergeben, dann sind wir selber schuld. Und dann ist das im Grunde unterlassene Hilfeleistung für den Nächsten. Fürbitte, da lege ich einem Gott nochmal den anderen Menschen ganz besonders ans Herz. Der Apostel Paulus hat enorm viel zu erdulden gehabt, aber er wurde vom Gebet anderer Christen getragen. Und wenn ich mal ein Gebetsanliegen äußere oder so, oder mich mal einer fragt und derjenige dann für mich betet, dann merke ich tatsächlich, dass der Tag oder diese Woche anders verläuft, dass da eine Stärke, eine Unterstützung, eine Extraportion Kraft, Liebe und Weisheit in meinem Leben ist, die ich sonst nicht hätte, wenn ich nicht um Hilfe bitte. Heute wollen wir auch in besonderer Weise für die Menschen in der Ukraine beten. Für die Bürger, die für ihre Freiheit und für ihre Familien kämpfen, für die Politiker auf beiden Seiten und eben auch eben für die Soldaten, die so ein Rädchen in diesen großen, ja, in dieser Kriegsmaschine sind. Herr, erbarm dich und schaffe echten Frieden. Gott möchte, dass wir lieben, so wie er liebt. Gott möchte, dass wir Anteil nehmen, so wie er Anteil nimmt am Schicksal dieser Erde. Gott will, dass wir unseren, aus dem eigenen Kreis unserer Binnensicht heraustreten. Und er selbst, er hat es uns eben durch Jesus vorgelebt. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen auch wir die Komfortzone verlassen und konkrete Schritte auf den Nächsten zugehen. Wir müssen uns das vornehmen, weil sonst passiert da nichts. Lernen wir also, das zu tun, was wir heute so ein bisschen gehört haben, hinzunehmen, hinzusehen und den Nächsten wahrzunehmen. Wer ist der Mensch dort neben mir? Was braucht er? Wo kann ich ihm dienen und Liebe zeigen, von mir und auch von Gott? Wir sollen dann wie Jesus Menschen nahe kommen und mit ihnen Freud und Leid des Lebens teilen. Wir sollen überwinden, nämlich unsere eigenen Vorurteile, unsere Hemmnisse, unsere Bequemlichkeit, das, was uns davon abhalten will, Liebe zu zeigen. Und damit unsere Anteilnahme wahrhaftig wird, können wir eben auch praktische Dinge tun. Und Gott kann uns da zeigen, was für uns persönlich heute an diesem Sonntag in der nächsten Woche der nächste Schritt ist. Und bei all dem dürfen wir auf Gottes Unterstützung zählen und wir dürfen im Gebet seine Kraft, seine Nähe, seine Möglichkeiten anzapfen. Gehen wir also den nächsten Schritt, denn das ist schon viel, viel mehr, als wir uns denken können. Amen.